Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt in das Gespräch mit dem Domenico Jurel Di Giovanöl. Er ist ehemaliger Mitarbeiter vom Verein Netzcourage von der Yolanda Spies-Häcklin. Er hat darüber ein interessantes Buch geschrieben. Mit ihm unterhält sich im Verlauf von dieser Sendung der Roger Schawinski. Yolanda Spies-Häcklin ist seit 2014 an diesen Vorfall bei der Landemann-Feier in Zug eine nationale Bekanntheit geworden und hat dann den Verein Netzcourage gegründet gegen Gewalt im Internet. Und dort hat der Domenico Jurel Di Giovanöl, was für ein schöner Name, mitgeschafft und jetzt das Buch geschrieben und am Titel «Inside Netzcourage – Aufzeichnung aus der Hundehütte». Jetzt bei mir nicht in der Hundehütte, sondern im Studio. Herr Domenico Di Giovanöl, wer sind Sie?
Ich bin der Domenico Gian Gaudenz Jurel Di Giovanöl. Also ich habe noch zwei zusätzliche Vornamen, die mir meine Eltern gegeben haben. Das haben die irgendwie eine gute Idee gefunden. Das ist dann auch so ein bisschen der Endboss von jeder Namensliste in Excel, weil es einfach nicht Platz hat. Ich bin Philosoph und Religionswissenschaftler, so kurz vor dem Abschluss von meinem Master endlich.
Also im jugendlichen Alter von 38 sind Sie noch Student?
Ja.
Ewiger Student?
Ewiger Student. Das ist so... vielleicht, wie soll ich sagen, unter Philosoph ist das noch recht üblich, dass die ein bisschen länger haben und dass die noch andere Sachen machen. Also ich bin nebenan, habe ich schon in Museen gearbeitet, bei dem Verein und nachher noch ganz viele andere Sachen.
Und vom Typ her, wie würden Sie sich beschreiben? Weil das spielt ja eine ziemlich grössere Rolle in dem ganzen Zusammenhang, wo wir hier diskutieren werden.
Mich selber beschreiben, ich finde das eigentlich immer recht eine, ich soll sagen, schwierige Sache, aber ich würde mal sagen, ich bin eigentlich eher ein, wie soll ich sagen, harmoniebedürftiges Stück weit, eine ruhige Person, nicht unbedingt konfrontativ und eigentlich immer interessiert an, wie soll ich sagen, dass man gemeinsam eine konstruktive Lösung findet. Und das wird jetzt natürlich alles vielleicht ein bisschen erstaunen, wenn ich natürlich ein Buch herausbringe, das gewisse Kontroversen auslöst. Aber das ist für mich so wie soll ich sagen, der letzte mögliche Schritt gewesen eigentlich.
Also, wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, dann fällt Folgendes auf. Sie sind einmal Juso-Präsident von der Sektion Zofingen und mittlerweile Major im Militär. Wie geht das zusammen?
Das ist eine gute Frage. Die ist auch mir schon mehrmals gestellt worden.
Wenn jemand die Antwort anfängt mit, es ist eine gute Frage, dann hat er meistens keine gute Antwort.
Ah, gut, das weiß ich nicht. Die Regel kenne ich noch nicht, aber... Ding, jetzt bin ich natürlich voll rausgefallen. Ja, es ist ein Paradoxon. Oder? Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit meiner Hintergrundgeschichte zu tun, dass mein Urgroßvater im Aufstand von Warschau gefallen ist. Also er ist von den Nazis ermordet worden. Und da hat man ein bisschen eine andere Einstellung gegenüber dem Militär, als jetzt das zum Beispiel die Jusos oder gerade XOA hat.
Eben, also das ist eigentlich, sind die entgegengesetzten Pol, oder?
Ich finde nicht unbedingt. Also ich habe mich für das Militär dazu mal entschieden, weil ich hätte noch eine Gewissensprüfung machen müssen. Dann wäre ich zum Psychologen gehen und dann wäre es darum gegangen, wir hätten mit dem Gewissen müssen argumentieren, dass man nicht ins Militär geht. Und das habe ich irgendwie nicht können. Also zumindest nicht in der Schweiz.
Also Sie haben fast 6 Jahre von Ihrem Leben im Militär verbracht und haben sich dort in diesem Umfeld wohlgefühlt, offenbar.
Ja, ja. Also es ist lustigerweise, hat die Leute in der Armee weniger das Problem damit gehabt, dass ich ein dezidierter Linker bin, als die Linke, dass ich in der Armee bin.
Okay, also, wenn man eben Ihre Lebensgeschichte anschaut und Sie schreiben darüber, darum kann ich auf das eingehen. Ihre Eltern sind schwer drogensüchtig, Sie haben sie beschrieben.
Ja, genau.
Erzählen Sie mal.
Ja, ich habe das selber gar nicht so viel mitbekommen, weil mein Vater hat, dann hat sich eigentlich entschieden mit 3 Jahren, dass es besser ist, dass ich nicht bei ihnen
aufwachse. Also, als Sie 3 Jahre waren?
Ja, genau. Als ich 3 Jahre war, hat er mich zu den Großeltern abgegeben.
Das heisst, er hat Verantwortung abgegeben?
Er hat Verantwortung abgegeben, ja. Genau.
Und wie war das für Sie dann gewesen? Eben nicht mehr bei den Eltern zu sein, an einem anderen Ort und dann eben zu erfahren, dass Ihre Eltern offenbar mit dem Leben nicht richtig zu Schlag gekommen sind?
Das war sehr schwierig, vor allem, weil man in der Familie nicht darüber geredet hat. Und das sind dann vor allem so Tage wie Weihnachten oder Geburtstag, sind nicht so toll gewesen, weil die Eltern haben es nicht einmal geschafft, irgendwie anzuläuten oder zu gratulieren und so. Und darum habe ich so eine gewisse Abneigung gegen solche Tage.
Okay, und Sie beschreiben dann das, was Sie da erlebt haben in dieser Jugend, dass Sie das angeführt hat zum Philosophiestudium. Warum denn?
Ja, das hat damit zu tun, mit meinem Erlebnis aus der Kindheit. Ich war da bei den Eltern in der Ferien und dann habe ich miterlebt, wie meine Mutter hässig geworden ist und sozusagen ein Restaurant zerlegt hat. Und ich hatte dann recht Angst gehabt, dass das...
Was? Nicht... Sie hat das Restaurant zerlegt?
Ja,
also ist sie nicht hässig geworden, ist sie aggressiv geworden?
Ja, es ist wirklich aggressiv geworden, hat auch von Stühlen umschmeißen und so Zeug und irgendwie die Servierfrau hat mich dann auch rausgebracht und... Ich habe nachher sind wir irgendwie heimgegangen und ich im Bett habe recht Schiss gehabt, dass natürlich jetzt die Polizei kommt, oder? Und es hat so wie irgendwie mein Vater hat irgendwie sie können beruhigen, hat ihr glaube sogar noch einen Ohrfeigen gegeben und so und ich habe dann das an meiner Tante erzählt und dann hat sie mir dort eben so erzählt. Ja, normalerweise ist es eben umgekehrt. Also normalerweise ist es so, dass eigentlich meine Mutter meinen Vater verprügelt. Oder? Und das ist natürlich, wenn man das mit 8, 9 Jahren so mitbekommt und das vor allem nicht gewusst hat, ist natürlich das konfrontiert das auch mit Fragen. Oder? Und ich habe im ersten Teil von seiner Mutter und mich fragt sich natürlich nachher auch, was macht das mit mir oder was steckt in mir drin, dass das auch so passieren könnte. Und das ist mir eigentlich dort so... Für mich war die Entscheidung dort, dass ich eigentlich jedes Problem versuche mitzudenken, lösen, auch jeden Konflikt irgendwie versuche vernünftig zu lösen, weil ich wollte ja nicht so sein wie meine Mutter. Und das hat dann zuerst so ein bisschen zum Interesse zu der Geschichte und dann nachher von dort eigentlich zu der Philosophie geführt.
Eben, dann haben sie sich mit Rassismus auseinandergesetzt, mit Verschwörungstheorien und sind dann Religionswissenschaftler geworden. Und gleichzeitig schreiben sie auch, das hat aber nicht irgendwie verhindert, dass sie nicht auch Depressionen bekommen haben.
Ja, natürlich. Also, ich würde sogar gerade behaupten, dass ein Philosophiestudium das nicht unbedingt einfacher, sondern schwieriger gemacht hat. Mhm. Oder weil man dann natürlich sich mit, gerade wenn man sich mit dem Schwerpunkt Ethik auseinandersetzt und nachher miterlebt, was eigentlich auf der Welt alles passiert, Jetzt, ob das Klimawandel oder die ganzen Kriege sind, dann macht das einem noch, je nachdem, noch anfälliger gegen, wie soll ich sagen, gegen Konflikt und toxische Verhältnisse und schwierige Situationen.
Aber eine Reaktion von Ihnen war ja Militärkarriere. Das verwundert dann, dass das irgendwie der Weg ist, wo Sie das Gefühl haben, das führt aus dem raus.
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt eine bewusste Entscheidung war, um den Weg dort rauszufinden. Obwohl das mir in den letzten Jahren sehr viel auch geholfen hat, die Ausbildung dort. Ich wollte zuerst eine normale Rekrutenschule machen. Bin dann aber mit langen Haaren eingerückt und mein Kompaniekommandant hat gefunden, ja, ich muss jetzt die Haare schneiden, sonst gibt es keinen Ausgang.
Und dann bin Haben Sie es gemacht?
Nein, ich bin am zweiten Tag aus Kompaniebüro gegangen und habe ihm das Dienstreglement gezeigt und gesagt, sie dürfen mir das so nicht befehlen, wenn ich das Haarnetz dabei habe und so. Ich bin der Einzige, der das gemacht hat. Und dann ist noch relativ schnell klar geworden, dass ich zum Unteroffizier weitermachen sollte. Weil wenn natürlich einer kommt, mit der eigenen Regel der Chef kommt, sozusagen kommt in Frage stellen, dann macht das aufmerksam. Und dann habe ich für mich selber entschieden, ja, ich will mich zu nichts zwingen lassen. Also, und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, dann mache ich halt gerade weiter zum Offizier.
Eben, und Sie sind jetzt Major, haben immer noch lange Haare, oder? Kann man sagen?
Ja, jetzt
sicher kein Militärschnitt. Ja, kennt und auch ein Bart. Und das geht jetzt alles zusammen irgendwie bei Ihnen, oder?
Es ist natürlich so, bevor ich ins Militär gehe, gehe ich doch immer zuerst zum Coiffeur. Also, dass zumindest die Haare wieder kürzer sind und die sind jetzt eher an den längeren Dings. Und die Einstellung zum Bart hat sich auch in den letzten 10, 15 Jahren im Militär eigentlich auch geändert. Also, es gibt auch Leute, Herr Oberst, die mit einem Bart rumlaufen, mit einem rechten Buschigen und so.
Also, aber dann haben Sie ja müssen einen Weg ein bisschen im zivilen Leben finden und haben das Gefühl, ich gehe zu einer NGO. Also, etwas Gutes machen für die Welt, oder? Mhm. Die Welt verbessern. Und sind dann irgendwie auf Netzcourage gestoßen und haben dort als Rechercheur angefangen. Wie war der Kontakt dort?
Ja, eine gute Freundin von mir hat eben vorne dort schon angefangen. Und dann habe ich per Zufall auf Facebook eine Stellenausschreibung gesehen für einen Rechercheur und Praktikant zuerst, eben bei einem Rassismusprojekt mitschaffen. Und dann habe ich für mich
gedacht, was ist ein Rassismusprojekt?
Also es ist darum gegangen, wir haben Online-Kommentare gesammelt, rassistische Kommentare und haben die versucht auszuwerten. Oder? Und ich bin eigentlich zuerst einmal für das Sammeln von diesen Kommentaren zuständig gewesen.
Das hat Ihnen entsprochen?
Ja, das hat mir eigentlich Spass gemacht und ich wollte etwas Gutes machen. Und ich habe dann auch gefunden, wenn man irgendetwas in der Welt verändern will, dann muss man eigentlich zuerst mit der Wissenschaft anfassen. Man muss es zuerst untersuchen und man muss zuerst mal herausfinden, was passiert da überhaupt.
Also Sie haben natürlich müssen in Kontakt treten mit der Chefin, mit der Gründerin, mit der Jolanda Spies-Hecklin. Über das, wie das stattgefunden hat, wollen wir natürlich mehr erfahren. Was ist der zweite Musiktitel, den Sie mitgebracht haben?
Der zweite Musiktitel ist «Rose Tattoo» von Dropkick Murphys. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen mein Lieblingslied.
The pictures tell the story, this life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day, take a drag from last night's cigarette that smoldered in a
mir im Studio ist der Domain Girelli Giovanelli, der das Buch geschrieben hat über Netz Courage, über die Organisation von der Yolanda Spiess-Häcklin. Wie haben Sie sie eigentlich kennengelernt? Haben Sie sie überhaupt je gesehen gehabt, dort, bevor Sie angestellt worden sind?
Nein, ich habe sie vor allem nie gesehen. Das ist eigentlich so passiert, dass ich mich dort eigentlich auf Facebook auf die Stellenausschreibung gemeldet habe. Und sie ist einfach mal dort in so einer Gruppe gewesen und hat dann nachher gefragt, ja, was man dort abgeben muss. Dann hat sie das so kurz geschrieben und dann habe ich gefunden, ich tue jetzt mal mein Dossier aktualisieren. Und dann hat sie mir eine Privatnachricht geschickt und ich habe am Abend angerufen.
Also telefoniert haben Sie öfters mit ihr?
Mehr später ist es so, dass wir vorwiegend über Zoom eigentlich mehr...
Eben, das Interessante ist, Sie haben anderthalb Jahre geschafft. Sie haben Sie, glaube ich, insgesamt zweimal gesehen.
Ja, zweimal in Realität.
Aber was... in Realität?
Ja.
Aber was ist denn das für eine Organisation? Klar, wir haben dort auch noch Corona gehabt, ist ein bisschen schwierig gewesen, aber trotzdem einen richtigen Kontakt, Sie richtig können einschätzen, Sie in die Augen können schauen, wäre ja noch wichtig, oder? Wenn ich Ihnen jetzt in die Augen schauen.
Ja.
Das hat dort gar nicht stattgefunden.
Nein, das hat dort gar nicht stattgefunden. Und eben, es ist gerade in dieser Corona-Zeit gewesen. Wir sind alle im Lockdown gewesen. Darum hat mich das irgendwie die ersten paar Monate auch, wie soll ich sagen, noch nicht irritiert. Und sie hat dann einfach gefunden, wir machen das so weiter, es ist einfacher. Dann müssen wir nicht da auf den Zug rausfahren, in ihr Büro und so. Und man hat sich dann halt einmal pro Woche eine Stunde oder zwei Stunden in der Teamsitzung im Zoom hat man sich austauscht und zwischendurch hat man auch noch telefoniert oder WhatsAppelt oder weiss nicht was, aber das ist natürlich mit, je länger mehr habe ich dann auch gefunden, irgendwie ist schon ein bisschen komisch.
Also, Sie haben ja dann erfahren, dass, glaube ich, Ihre Vorgängerin, eine Freundin von Ihnen, ausgeschieden ist unter Umständen, die nicht ganz klar gewesen sind. Und die Stellvertreterin dann von der Yolanda Spiess-Häcklin hat Selbstmord gemacht. Wie ist das Ganze angekommen?
Das ist sehr schwierig gewesen. Also, ja, durch als ich dann mitbekommen habe, dass sie, also meine beste Freundin, also nicht meine beste Freundin, also meine gute Kollegin ausgeschieden ist, habe ich natürlich auch schlechtes
Gewissen. Mit psychischen Problemen?
Ja, das habe ich eben auch erst viel später erfahren, also etwa ein halbes Jahr oder so später erst. Also, das war gar kein Kontakt gewesen. Und dann nach 3 Monaten arbeiten, habe ich dann schon gemerkt, also zwischen Chefin und Stellvertreterin hat es immer ein bisschen wieder gekriselt. Und dann, aber so der Selbstmord von ihr ist natürlich für mich aus dem heiter hellen Himmel gekommen.
Wie ist das kommuniziert worden?
Ich bin dort in einem Seminar, auch in einer Zoom-Sitzung gewesen und habe dann plötzlich von der Yolanda ein Mail bekommen, eben, dass eine Kantonspolizei angerufen hat und eben gesagt, ihr mitteilt hat, dass sie sich also die Stellvertreterin umgebracht hat.
Und ist das irgendwie noch kommuniziert und auch noch verargumentiert worden oder verarbeitet worden innerhalb von der Gruppe? Weil das ist ja absolut außergewöhnlich, dass so etwas passiert.
Ja, also sie hat dann zuerst mal alle ein Stück weit freigegeben, um das ein bisschen zu verarbeiten. Und dann ist irgendjemand vom Care-Team, Kanton Zug, psychologisches Care-Team, ist mit uns auch in einer so einer Zoom-Sitzung drin gewesen, wo wir auch darüber können reden und so. Und das ist eigentlich auch gut gewesen, dass der Teil von der Verarbeitung. Und sie hat dann auch gefunden, wir werden das vielleicht nochmal wiederholen. Und das ist dann aber nicht passiert.
Aber kann man sagen, dass in diesem Umfeld oder in dieser Gruppe vor allem psychisch angeschlagene Personen vorhanden gewesen sind, inklusive sie selber?
Ja, ich würde schon sagen, dass es haben zumindest alle einen riesengroßen Rucksack dabei gehabt. Und ich hatte meinen Rucksack dabei, die Stellvertreterin hat einen Rucksack und auch Yolanda hat ihren eigenen Rucksack mitgebracht.
Mhm. Und was hat denn das für Wirkungen gehabt in der Zusammenarbeit, wenn man jeder gewisse andere, der ist irgendwie ein bisschen attached?
Das ist nur schwierig. Also ich habe für mich, von meiner Seite, natürlich immer irgendwie versucht, ich habe mich da ein bisschen zwischen Stuhl und Bank gefühlt, weil wenn natürlich die Chefin und die Stellvertreterin sich die ganze Zeit kehren, dann ist das noch schwierig. Und ich habe irgendwie für beide Seiten versucht, Verständnis zu zeigen. Und dann auch, ich habe mit der Stellvertreterin oft auch noch viel telefoniert. Und dort ist mir dann zwischendurch auch so ein bisschen vorgekommen, dass es fast so ein bisschen wie ein Wettstreit ist, wer ist jetzt das grössere Opfer? Und das ist natürlich sehr ungesund.
Alle haben sich als Opfer gesehen?
Ja, also sicher.
Also Yolanda Spiess-Häcklin natürlich, und man kennt eben den Ursprung von dem Ganzen, die heftigst umstrittene Landamann-Feier, ja. 2014, ja. Also vor bereits 10 Jahren, war ja der Ausgangspunkt vom Ganzen. Und haben Sie das Gefühl gehabt, das ist immer im Vordergrund gestanden?
Bei ihr war das schon immer auch ein Thema gewesen, und Das ist dann auch der Vorwurf der Stellvertreterin gekommen, ist, dass sie immer das Opfer sein und immer das grösste Opfer sein. Und da gäbe es ja noch ganz viele andere, und die müssen wir ja auch irgendwie integrieren. Und es ist natürlich, hat natürlich immer Verbindung gehabt zu dem ursprünglichen Ereignis, das 2014 passiert ist.
Oder? Aber warum ist dann intern das Ganze aus dem Ruder gelaufen, wie Sie es da beschreiben in Ihrem Buch?
Das sind sicher, unterschiedliche Gründe. Ich denke, ein Teil ist, es fehlt eine gewisse Professionalisierung. Und das hat, gerade wenn man in so einem Umfeld arbeitet, wo man einerseits, man weiss, man hat Leute, die einen Rucksack dabei haben, und auf der anderen Seite tut man sich ja immer mit einem Hasskommentar auseinandersetzen, dann braucht es auch so irgendwie wie eine interne Stelle, wo man auch sein ganzes psychologisch abladen kann. Und wenn man natürlich nie in der Team, also wenn man sich nur online sieht und nie irgendwie an einem Ort zusammen schafft und auch mal über das Alltägliche kann reden, dann wird das noch schwieriger. Und ich denke, das ist sicher einer, also die zwei grossen Punkte ist, dass es nicht intern eine psychologische Supervisionsstelle gegeben hat, und das Zweite ist, dass das ganze Zeug einfach die ganze Zeit online gelaufen ist.
Also, dann hat es aber natürlich auch strukturelle Probleme gegeben. Es hat zwei Co-Präsidenten gegeben in diesem Verein, zwei Nationalrätinnen, Tamara Funicello, SP, Greta Gysin, Grüne. Und dann schreiben sie, hat sich eine Kluft aufgetan zwischen den beiden, die dann auch zu ihrem Rücktritt geführt hat, und die Yolanda Spiess-Häcklin.
Ja, genau. Also das hat dort wahrscheinlich mit... Ich habe natürlich nicht immer alles mitbekommen, weil das ist ja, wenn man nur online und nur von ihrer Seite die Informationen bekommt. Aber man hätte dort... Das eine Streitpunkt war ein Bericht, den man schreiben musste. Und das ist sehr herzig verlaufen.
Ein Bericht, den man müssen machen, weil wir ja staatliche Gelder bekommen, genau. Haben, hat man müssen belegen, was man gemacht hat, die Tätigkeit.
Genau, man hat das müssen dokumentieren. Das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man irgendein Bundesgelder bekommt. Und das Schreiben von dem Bericht ist sehr herzig verlaufen. Man hat Termine nicht können einhalten, und es sind Dokumente nicht abgeliefert worden, wo man hätte sollen abliefern. Und das ist so. Das ist sicher der erste. Und der zweite Punkt ist, was wahrscheinlich das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist ein Sachspend gewesen.
Was ist ein Sachspend? Geld?
Nein, es sind Inseratplätze gewesen.
Aha.
Also es ist
hat jemand gesagt, ich habe gratis Inseratplätze? Also jemand, der die Möglichkeit hat, solche Leistungen zu erbringen?
Ja, das war jemand, der auch gegen die Medien geklagt hat und dann sozusagen als Teil von dieser Gutmachung eigentlich jedes Jahr Inseratplätze bei den Tamedia bekommen hat.
Und die haben ihr dann bekommen, ja. Aber das war ein verurteilter Sexualtäter gewesen. Und genau. Das hätte, glaube ich, zu dieser Auseinandersetzung geführt, dass man von einem verurteilten Sexualtäter Leistungen übernimmt, oder? Die Yolanda Spiess-Häcklin schreibt, sie ist dafür gewesen, die anderen sind dagegen gewesen. Genau. Und das hat das zum Platz gebracht.
Ja, ich denke, das wird sozusagen, also, ist nicht der einzige Grund, aber das ist wahrscheinlich das, was der Tropf das Fass eigentlich zum Überlaufen gebracht hat.
Mhm. Und da spielt eine andere Person auch noch Rolle, der Hansi Voigt, das ist ein bekannter Journalist und dann ein Gründer oder Ideengeber, damals von Watson, an vielen anderen Orten gewesen. Er ist der absolute Intimus geworden von der Yolanda Spiess-Häcklin bis auf den heutige Tag. Was für eine Rolle hat er denn gespielt in dem Ganzen?
Er ist später dazu gekommen. Das war dann, wo ich dann recht unsanft freigestellt worden ist und ich mich dann auch beim Vorstand, eigentlich mich auch Vorstand gerichtet habe und gefunden habe, das geht so nicht und da muss eine Lösung gerne. Dann hat er sich eigentlich als Vermittler angeboten und hat dann auch später das Präsidium übernommen. Vom Verein, und das ist eigentlich auch so, wie ich mit ihm ein Stück weit in Kontakt gekommen bin.
Und er hat offenbar geredet, dass die Konflikte, die dort bestanden haben oder sich entwickelt haben zwischen der Yolanda Spiess-Häcklin und anderen, das seien eigentlich enttäuschte Liebesbeziehungen gewesen. Ja. So ist das definiert worden.
Ja, das
Was sagen Sie da dazu?
Ich finde die Analyse eigentlich noch spannend, weil er hat mir ja die zuerst am Telefon gesagt und gefunden, ich darf das niemandem sagen. Und er hat es dann aber ein halbes Jahr später eigentlich genau so wiederholt in einem Podcast. Und die Feststellung ist nicht unbedingt falsch. Also,
haben Sie eine enttäuschte Liebesbeziehung mit der Jolanda Spies-Häckli, die Sie kaum je gesehen haben?
Nein, ich würde nicht sagen, ich würde es nicht so sagen, aber es funktionieren ähnliche Mechanismen. Oder? Also wenn wir jemanden idealisieren.
Haben Sie das gemacht?
Ich würde schon sagen, ja.
Ja. Warum?
Ja, weil ich ihre Geschichte geglaubt habe, weil ich an die Sache geglaubt habe, wofür sie stand oder gestanden hat. Oder?
Und Sie schreiben dann, sie hätte viel Charisma gehabt.
Ja.
Und mit dem hat sie können die Leute reinnehmen. Aber sie haben dann auch noch geschrieben, was sie immer gesagt hat, es ist ein Blame Game. Das ist so ein Ausdruck, den man in Amerika kennt. Die Schuld sind immer die anderen, oder?
Ja. Ja. Also das ist, bei vielen, was passiert, sind immer die anderen die Schuld, oder? Also wenn sie einen unbedachten Like macht, wo irgendwie ein gewaltverherrlichtes Mem drin vorkommt, dann ist nicht sie schuld, dass jetzt der Klarende nachher dagegen vorgeht, sondern ist es halt der Klarende oder beziehungsweise die Medien, die das aufbauschen. Oder beispielsweise jetzt auch bei der, nachdem dass die Bundesgelder gestrichen wurden, hat sie auch keine Verantwortung wollen übernehmen. Und hat auch gesagt, ja, das sei die im Präsidium gewesen, wo ihr nicht genau gesagt hat, dass man da alles mit abmachen und dann die Kampagne von der Tamedia und was der Glarner alles gemacht hat, das hätte dazu geführt. Oder? Und wenn man dann aber die Verfügung durchliest, dann genau durchliest, oder? Wo ich auch erst später gemacht habe, muss man sagen, ja, es hat da schon recht sagen wir, rationale Gründe gegeben, dass man das Geld gestrichen hat.
Also, Sie sagen, sie hat das immer gesehen, entweder für sie oder gegen sie. Es hat nichts dazwischen gegeben. Und sie sagt dann auch unter anderem über Tamara Funicello, ihre Co-Präsidentin oder Ex-Co-Präsidentin, vorgegangen und hat sich über sie geäussert. Tamara Funicello hat einen Widerwillen gegen Männer, schreiben sie.
Ja, das ist in dem Prozess von dem Schreiben vom Bericht ist, hat sie das in einer Sitzung mal so fallen lassen, dass Tamara eigentlich und auch Greta Gysin, dass die inneren Stück weit männerfindlich sind und dass sie da nicht die gleiche Position haben. Und Tamara hat wirklich eigentlich, das hat Jolanda mir so erzählt. Ich kann natürlich nicht überprüfen, ob das Tamara so gesagt hat. Aber sie hat wirklich gesagt, dass sie eigentlich noch mit heterosexuellen Männern habe sie exklusiv ihren Brüdern eigentlich abgeschlossen und können mit diesen Leuten nicht viel anfangen.
Und was haben Sie denn darauf gesagt oder wie haben Sie darauf reagiert?
Ich habe natürlich in dem Moment schon gesagt, ich finde das noch schwierig, also vor allem, wenn dann in Frage gestellt werden. Also, sie hat dann auch in Frage gestellt, ob man dort überhaupt Männer, ich bin jetzt Courage, soll anstellen. Und dann habe ich gesagt, ja.
Und Sie sind ja einer gewesen.
Eben, genau. Und dann habe ich gefunden, ich finde das jetzt noch ein bisschen schwierig, das ist mir jetzt ein bisschen zu extrem. Oder?
Und der Hansi Voigt ist auch ein Mann.
Ja, der Hansi, aber der ist dann noch nicht dabei gewesen.
Okay. Es geht dann auch um Stalking, oder? Ja. Es hat zwei Fälle. Reden wir darüber, machen wir Musik. Was ist der erste Titel?
Das ist Oliver Boys von Floggy Molly.
Oh, Oliver Boy, what did you do? But crush the hand you never shook. Then rob the rights of people to be free. Oh, Oliver Boy, it's a terrible state. You left behind the worse-off race where dignity and pride fought for their place. Oh, Oliver Boy, now you are gone and we're still here where we belong. Forgiveness being our strength, you'll never see.
Now the sun shines on this page I write, though it's raining hard in Palestine, though lands are promised lands, when will we see? So don't tell me that your God's my God, I don't think they even care at all, just a pantomime behind.
Bei mir ist der Domenico Girelli Giovanelli, der das Buch geschrieben hat über Netzcourage, ein Verein von der Yolanda Spies-Heglin, der übrigens gesagt hat, das Buch sei voll von längst widerlegten Anschuldigungen, stimme alles nicht. Und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich so geäussert, das stimme alles nicht, oder? Haben Sie das zur Kenntnis genommen?
Das habe ich zur Kenntnis genommen, von Ihrer Stellungnahme, ja.
Okay. Also, Sie haben ja auch noch geschrieben, Sie tragen Ihr persönliches Schicksal, Ihre Geschichte, wie eine Monstranz vor sich her. Und da kommen vor allem die Stalker, glaube ich, ins Bild.
Genau. Also, es gibt da zwei Herren, die sehr viel und ausführlich im Internet über sie geschrieben haben oder das immer noch machen. Die eine Person hat...
Also es sind Stalker im Internet?
Es sind
nicht persönliche Stalker. Und normalerweise hat man das Gefühl, ein Stalker ist jemand, der jemandem nachgeht und bedrängt und körperlich... Das war nicht der Fall gewesen.
Nein, also ich nenne sie darum auch mutmaßliche Stalker, weil der Strafbestand Stalking gibt es in der Schweiz so gar nicht. Und die haben sich einfach sehr viel geäussert im Internet zu ihr. Haben natürlich, wenn sie irgendeinen Auftritt hatten, haben sie dann auch dort den Leuten geschrieben und irgendwie behauptet, sie würden lügen. Und das war eine meiner Aufgaben, das auch zu dokumentieren. Also, da geht's
also es ist eigentlich um ihre persönliche Befindlichkeit oder ihre Person in erster Linie gegangen, wo sie dann hätte müssen Beweis anbringen.
Ja, genau. Also zum einen Fall hat meine Vorgängerin, der hat sie noch abgewickelt sozusagen, und zum anderen Fall habe ich eigentlich Kommentare gesammelt, das dokumentiert, was die alles schreiben und das also vorbereitet damit.
Und zu was hat das geführt?
Das sind jetzt noch Verfahren hängig, glaube mehrere.
Aber es hat offenbar ein Kontaktverbot gegeben, oder was?
Es hat eine Zeit lang ein Kontaktverbot gegeben. Das ist in der Zeit, in der ich noch dort gearbeitet habe, hat es etwa ein zweimonatiges Kontaktverbot gegeben. Aber das hat man dann nicht mehr verlängert.
Mhm.
Und das ist natürlich dann auch noch ein bisschen schwierig, weil es hat nie wirklich einen direkten Kontakt gegeben. Das ist einer, der ganz viel über sie schreibt und sicher auch sehr vieles schreibt, was nicht richtig ist oder wo grenzwertig ist. Mhm. Aber bei ihm hat es vor allem, es ist einfach, wie soll ich sagen, die Masse an Kommentaren.
Aber da sind auch irgendwie, schreiben sie, Überläufer gewesen aus der rechten Szene. Jetzt. Also es ist also alles wirklich sehr suspekt, was da alles gegangen ist. Überläufer, Stalker, Finden, Freunde etc. Was ist das für ein Überläufer gewesen aus der rechten Szene?
Es hat natürlich um die zwei Personen hat es noch ein paar, hat sich wie so eine kleine gruppenlose Gruppe gebildet. Die haben auch so Facebook-Gruppen gemacht und Facebook-Seiten, wo man allgemein gegen Linke schießt. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, die Linken machen ähnliche Sachen auch mit den Rechten. Und das ist so wie ein Kleinkrieg im Internet eigentlich zwischen den Rechten und den Linken, wo man sich gegenseitig in die Pfanne hält. Und die natürlich untereinander kommuniziert. Und irgendein ist einer von denen, hat mit uns Kontakt aufgenommen, also mit unterschiedlichen Leuten aus der Szene von der Linken, und hat sich dort ein bisschen entschuldigen wollen. Hat auch irgendwie gefunden, dass durch dem Leid, was er amigs gemacht hat. Und dann hat man mit dem mal reden, und dann hat er auch von Chat-Nachrichten teilen und hat auch aus E-Mail uns weitergeleitet, wo einer von diesen mutmaßlichen Stalker ihn gefragt hat, ob er ihm einen Hacker organisieren kann. Und das ist eigentlich so die wesentliche Nachricht gewesen, wo eigentlich auch die Möglichkeit für das Kontaktverbot gegeben hat, weil das ist natürlich, wenn man dann anfängt, Hacker organisieren, um Leute ausspionieren oder zu hacken, dann tut man natürlich schon gewisse Grenzen überschreiten.
Eben, aber dann hat es ja eben Reaktionen gegeben. Unter anderem hat es ein Buchprojekt gegeben von der Tagesanzeiger-Journalistin Michelle Binswanger, die dann rausgekommen ist, die Zuger-Landamann-Affäre, die heute verhindert werden sollen, gerichtlich verhindert werden, ein Buch, bevor es geschrieben war. Und hat dann sogar grosse Hate-Speech-Gruppen gegeben im Internet, wo die Michelle Binswanger verunglimpft hat. Wie haben Sie das mitbekommen?
Ich habe natürlich zuerst intern natürlich sind wir immer updated worden, wie jetzt das mit dem Buchprojekt ist, was da die nächsten rechtlichen Schritte sind. Und dann hat
haben dann niemand gesagt, hey, alles Buch, bevor es geschrieben ist, will verbieten lassen. passt eigentlich nicht so ganz in unsere Landschaft.
Ja, wenn man natürlich dort, ich meine, die rechtlichen Schritte schon anvergreifen, wo ich noch nicht dort war, und wenn man als Frischer dort dazu bekommt, dann denkt man sich gewisse Sachen, aber man denkt dann auch, sie ist jetzt so lange sozusagen in diesem Geschäft, sie wird schon wissen, wie sie es macht. Oder? Ich habe für mich selber auch...
Also sie haben volles Vertrauen gehabt, dass ja, das, was sie macht, richtig ist, obwohl da alle die Vorfälle sind und sie noch ein paar weitere aufgeführt in ihrem Buch, die eigentlich sollen stutzig machen.
Also das haben wir natürlich mit der Zeit schon auch verstutzig gemacht, oder? Aber es ist dann, also das Buch beschreibt also ein Stück weit meine langsame Desillusionierung mit dieser ganzen Geschichte.
Eben, der Netzcourage ist ja eigentlich gegen Gewalt im Internet und die hat ja da auch stattgefunden. Ja. Und auch der Kommunikationsstil ist immer härter geworden und offenbar schreiben sie auch mehrfach dokumentiert, wie sie über Leute reden, eben Fikti und so weiter.
Ja, also ich habe natürlich zwischendurch schon gesagt, du, ich würde das anders kommunizieren, aber ich würde jetzt ein bisschen bremsen. Aber ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass sie sich in diese Sache nicht trainieren lassen. Und von dieser Chatgruppe, dort sind eben nur Frauen-Dings, ich habe gewusst, die Chatgruppe gibt es.
Hate Speech?
Also nein, die Chatgruppe, wo sie sich sozusagen mit Frauen organisiert hat, dass man Stimmung gegen die Frau Binswanger macht.
Und das Ziel ist offenbar, sie so unmöglich zu machen, ist gestanden, dass sie das Land muss verlassen, emigrieren.
Ja, das ist dort,
das ist also eine Form von Angriff in den Medien, wie man sie, glaube ich, noch nie erlebt hat. Also ich wenigstens nicht.
Nein, ich habe das so auch nicht erlebt. Und ich habe ja das auch eigentlich aus der Nachwirkung erlebt, wo das, Frau Binswanger hat das ja auf Hatelicks, auf einem Blog veröffentlicht. Irgendjemand hat die Chat-Nachrichten auch von leaken. Und dort sind natürlich, glaube ich, über 30 Frauen dort drin gewesen, oder? Mhm.
Also auch renommierte, eben, Nationalrätinnen.
Dort hat es Nationalrätinnen drin gehabt, dort hat es Aktivistinnen drin gehabt, es hat Wissenschaftlerinnen drin gehabt.
Also, und wie ist das angekommen? Hat man das irgendwie in der Gruppe okay gefunden, dass man da sich auf die Art und Weise wehrt gegen eine drohende Gefahr?
Von diesen Veröffentlichungen, die ich gesehen habe, hat es schon gewisse Leute gegeben, die sozusagen mässigend eingegriffen haben. Aber ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil ich ja nicht in dem Chat drin war. Mm-hmm.
Okay, also dann hat es ja natürlich, und das ist immer noch hängig, Klagen gegen den Verlag, der das Ganze publik gemacht hat, 2014, Ringier, der das ausführlich gemacht hat. Dort hat es auch schon Verurteilungen gegeben. Und was jetzt ja noch hängig ist, man will dort Schadenersatz bekommen. Und es ist mal geredet worden von Millionenforderungen, dass Ringier da Millionen an Gewinn gemacht hat und will, dass das durchkommt. Ich glaube, das ist jetzt das, was ansteht, wo im Zentrum, wo das grosse Ziel ist, dort möglichst viel Geld überzukommen.
Ich denke schon, dass der Ringier-Prozess so ihr Kernstück ist. Und ich finde eigentlich Detail, ich finde das gut, dass sie das gemacht hat. Also ich finde gut, dass man die Medien auch ein Stück weit verantwortbar macht. Ich kann einfach nicht wirklich beurteilen, wie viel Gewinn das die wirklich gemacht haben.
Nein, vor allem ist es schwer zu beurteilen, wie viel es ja war und wie das soll berechnet werden.
Ja, das ist die grosse Schwierigkeit. Und ich habe mir natürlich dann irgendwann, bin ich auch mal die Rechnung vorhin von 2014 und 2015 anschauen. Und dann sieht man ja, was der Gesamtgewinn ist und mit was das die Geld machen. Und dann frage ich mich dann, also das ist dann so meine persönliche Frage, die ich mir dann auch überlegt habe, ja, wird denn das wirklich so viel sein, wie sie teilweise gewissen Leuten erzählt
haben? Was hat sie dann erzählt?
Sie redet also wirklich, wie sie ja schon selber gesagt hat, von Millionenbeträgen. Und da bin ich mir halt eben nicht so sicher, ob das stimmt. Aber das werden wir ja vielleicht gleich sehen.
Also, das steht noch an. Da warten alle in dieser Gruppe oder in diesem Bereich auf das Urteil. Aber dann hat es immer grössere Verwerfungen gegeben. Und sie sind dann 2022 rausgefallen worden. Reden wir über das nach dem nächsten Titel. Was ist das?
Das ist Bella Ciao. Von, was haben wir da? Meder.
Delle genti che passeranno. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao. Che passeranno o mi diranno che l'amore del partigiano. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao.
Ist der Domenico Giraldi Giovanelli. Er ist, was er selbst von sich sagt, er sei der Recherchekönig von Netzcourage. Alle diese Sachen im Netz hat er recherchiert und zusammengebracht ist rausgefallen worden. Warum?
Weil es Geld gefehlt hat und weil...
Wie viel haben Sie denn verdient?
Was ist das? Bei 60% sind es etwa... Also es war ein guter Lohn.
Ja, können Sie eine Zahl sagen?
Etwa 5'000.
Haben Sie überkommen? Das ist nicht schlecht. Also Sie haben dann das Geld aber glaube ich nicht überkommen, dann müssen Sie einklagen.
Da ist es mehr um die Kündigungsfrist gegangen. Oder? Also, ich bin der Meinung, ich bin freigestellt worden, eigentlich relativ unsanft.
Aber warum?
Wir haben ein Rassismusprojekt gehabt, das haben wir abgeschlossen und das war ein bisschen harzig gewesen. Und dann ist es zu einem Konflikt gekommen.
Und ab zwischen wem?
Zwischen mir und der Yolanda. Mhm. Also ich habe dann irgendwann einen gewissen... Sie hat mich eigentlich dafür verantwortlich machen, dass, eigentlich, dass das Projekt jetzt der letzte Bericht, den wir dort geschrieben haben, dass der nicht so gut ist. Und ich habe dann gesagt, gewisse Sachen kann ich annehmen. Also es hat einen kritischen Austausch angefangen. Und nachdem das sozusagen meine kritische Antwort gekommen ist, habe ich dann keine Antwort mehr von ihr bekommen. Also ich bin dann angefangen, ghostet worden.
Ghostet heisst eine Form von Mobbing, wenn man jemanden einfach ignoriert, oder?
Ja, sie hat mich dort eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Eigentlich nur noch dann geantwortet, wenn sie etwas braucht. Und dann ist es eben, finanziell ist es um den Verein nicht gut gestanden. Ich habe dann auch schon wenige, also ein paar Monate vorher schon eigentlich auf einen Teil von meinem Pensum verzichtet, obwohl ich eigentlich immer noch gleich viel gearbeitet habe. Und da, dann hat sie nachher gefragt, ob ich auch bereit wäre, dass vielleicht im Sommer, wenn nicht so viel los ist, mal einfach auf Abruf bereit sein und dann schauen, wie es im Herbst, ob es dann wieder besser geht. Dann kommen wieder die Spendengelder rein und dann können wir das Pensum wieder aufhalten.
Aber Sie schreiben selber über sich, Sie sagen ein mehr oder weniger mittelloser Student gewesen, was nicht gestimmt hat, offenbar, wenn sie so viel verdient haben. Und sie sagen, überfordert und erschöpft gewesen. Kann man sich ja noch vorstellen, dass man so einen, der überfordert ist, dann in der Freistellt, oder?
Ja, also gut, das natürlich mit mittellosen Studenten, das bezieht sich natürlich auf das, was voran passiert ist. Und ja, also natürlich bin ich am Schluss überfordert mit dieser Situation, wenn sich die Projektleiterin von einem Projekt umbringt und dann holt man etwa Zweites an Bord, der einem helfen soll. Und dann wird die nachher auch rausgeschmissen sozusagen wieder. Und dann müssen wir ein Projekt eigentlich fertig machen, wo man von Anfang an gesagt hat, ich kann diesen Teil vom Projekt machen und für andere Teile vom Projekt habe ich nicht die entsprechende Fähigkeit. Ich brauche da Hilfe. Und wenn dann natürlich noch Monate nichts passiert und man das gleich irgendwie durchwurscheln muss, dann ist klar, dass man am Schluss erschöpft und überfordert ist.
Es hat ja gekrabbelt in diesem Verein, es hat eine Interimspräsidentin gegeben, Liliana Ritzi, ist übrigens jetzt die Verlegerin von ihrem Buch, und sie haben gefunden, das ist jetzt gut. Jetzt kommt eine Unternehmerin, die versteht etwas, wie man das macht und eben das, wie man sie im Militär gelernt hat, wie man da mit so Problemen umgeht und Problemlösungsvorschläge und Wege hat. Aber die ist dann bereits nach 7 Monaten wieder zurückgetreten und dann ist der Hansi Voigt, eben ihre Vertraute, das noch wurde. Übrigens, Hansi Voigt, habe ich gebeten, in dieser Stellung auch, in dieser Sendung auch Stellung zu nehmen, und hat das verweigert. Aber ich kann ihm wieder die Möglichkeit geben. Man will sie in dem Sinn also vielleicht auch weiter ghosten. Ich weiß es nicht.
Nein, ich denke, das hat sich auch damit zu tun, dass man von Anfang an eigentlich sozusagen meine Anliegen und Anliegen, dass ich mein Recht eigentlich eingefordert habe, was mir als Arbeitnehmer eigentlich zusteht, dass man das klein wollte reden und dann relativ schnell die Geschichte auch so gespinnt worden ist, dass ich derjenige bin, der sich von ehemaligen Mitgliedern, Vorstandsmitgliedern und Präsidentinnen würde instrumentalisieren lassen, jetzt in dem feindliche Übernahme, der feindliche Übernahmeaktion, wie es jetzt vom Verein eigentlich.
Wer hat da feindlich übernommen?
Ja, also die ganze Kritik und alles, wo jetzt auf unterschiedliche Seiten auf den Verein zugekommen ist und wo die Mitglieder dann auch in der Mitgliederversammlung wollen anbringen, was ja normal ist in einem Verein, dass wenn es Unstimmigkeiten, dann diskutiert man das im höchsten Organ, das ist die Mitgliederversammlung. Alle die Kritik gegenüber der Jolanda und der Vereinsführung, die hat man dann eigentlich als Versuch abgetan, dass man den Verein feindlich möchte übernehmen.
Und im letzten August ist bekannt worden, dass man mal die ganzen Vereinsaktivitäten stilllegen, man legt eine Pause ein, bis neues Geld da ist. Jetzt ist Ihr Buch rausgekommen. Was haben Sie das Gefühl, wie geht es weiter mit Netzcourage?
Das ist schwierig zu beurteilen, aber es ist ja, man kann ja, wenn man es vorher anschaut und jemand kommuniziert, mit der Sommerpause. Und dann verstreichen es 3/4 Jahre. Und nachher wird die Sommerpause auf eine Pause geändert, dann ist das vielleicht nicht unbedingt, verspricht das nicht unbedingt, dass da noch viel wird passieren. Und ich denke, das hat auch wenig mit dem Buch zu tun.
Aber warum haben Sie das Buch geschrieben? Warum haben Sie das Gefühl gehabt, das bringt ein völlig neues Bild auf das Ganze, weil die Affäre um Jolanda Spiess-Häcklin, die beschäftigt die Medien ja seit vielen Jahren. Und sie schafft es immer wieder, in die Medien reinzukommen. Ich war bei mir in einer Sendung, Schweizer Fernsehen, Schawinski, wird im Buch auch aufgeführt, wo sie dort dann, wo ich sie, glaube ich, ganz klar der Lüge können überführen mit Mails, die ich eingeblendet habe, worauf sie dann dort ihre Medien Journalist oder ihre Medien, Kommunikationschef dann irgendwie.
Ja, der hat sie vor den Bus geworfen. Und das ist
rausgerührt aufgrund von dem, was sie da gesagt hat.
Ja, und das ist ja interessanterweise, das ist schon der eine, wo sie jetzt heute behauptet, dass sie ein mutmaßlicher Stalker.
Aha. Das ist also ehemaliger Kommunikationsberater auch Stalker, ist also vom Freund, das ist Findeslager transportiert worden.
Genau. Und warum dass ich das Buch geschrieben habe, einerseits zuerst mal für mich selber, das ist klar.
Aber das Buch schreibt man nicht für sich selber?
Ja, man schreibt es nicht.
Dann kann man ein Tagebuch schreiben?
Dann kann man ein Tagebuch schreiben, das stimmt. Aber ich habe gefunden...
Sind da Rachegefühle da auch von der Liliane Rizzi, eben die ja dort Präsidentin war, Interimspräsidentin, und enttäuscht dann abgegeben hat und so, wo man jetzt auf eine Art und Weise reinen Tisch machen, um irgendwie auch Jolanda Spiess-Häcklin bloßstellen?
Also die Idee ist ja nicht von der Liliane Rizzi gekommen, sondern das war ja meine Idee gewesen. Und mir geht es auch nicht irgendwie um Rachegefühl oder eine Abrechnung oder so.
Sondern?
Mir geht es darum, was dort in dem Verein passiert, ist, dass das eben nicht, es ist ja nicht, also erstens mal besteht ein öffentliches Interesse daran, weil es Bundesgelder drin sind. Das sind
Spendengelder immer noch, aber offenbar ein bisschen
weniger wahrscheinlich. Und weil es eben auch ein Thema ist. Also, toxische Verhältnisse am Arbeitsplatz, das ist etwas, was eigentlich alle betreffen. Also, ich habe eine Rückmeldung von einem Freund bekommen, der das Buch gelesen hat, der nichts mit Jolanda Spiess zu tun hat, das eigentlich auch nicht wirklich interessiert hat. Und dem seine Reaktion war, dass wir nachher darüber reden wollten, was er jetzt machen soll. Er hat eine ähnliche Situation am Arbeitsplatz. Und jetzt habe ich erst gerade erfahren, dass er jetzt dort gekündigt hat, weil er es nicht mehr aushaltet. Und er hat dann an der entsprechenden HR-Frau, heute sagt man Human Resources, das sagt ja auch schon viel aus, hat dann mit der Kündigung hat ihr dann auch noch das Buch geschenkt.
Genau, wie früher mit geführten Stellen im Buch Werte haben die Leute damals Selbstmord gemacht, um zu begründen, warum sie aus dem Leben geschieden sind. Nicht mehr jetzt offenbar ihr Buch, um zu künden. Nein, also ernsthaft, was machen Sie jetzt mit Ihrem Leben?
Was ich jetzt mit meinem Leben mache?
Ja.
Ja, ich gehe jetzt. Für mich ist die Sache ein Stück weit abgeschlossen.
Sie haben sie zuerst richtig angereichert und in die Öffentlichkeit gebracht. Können Sie sich nicht sagen, jetzt ist es abgeschlossen, jetzt ist es erst präsent?
Ja, für mich gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen, als was im Buch innen steht.
Aber Sie müssen mit den Folgen von dem leben?
Ja, natürlich. Das muss ich natürlich, Konsequenzen muss ich
tragen. Sind Sie dann eingeklagt worden? Weil die Jolanda Spiess-Häcklin hat ja links und rechts fast alle eingeklagt.
Bis jetzt noch nicht. Aber ich rechne natürlich damit, dass das passieren
könnte. Mhm. Okay. Und was machen Sie dann eben in Ihrem Leben, nachdem Sie das dann vielleicht irgendwie hinter sich haben können lassen?
Konzentrieren auf meinen neuen Job, also als Lehrer, und meine Masterarbeit fertig schreiben. Das sind so die kürzeren Ziele, und dann nachher werden wir schauen.
Und im Militär wollen Sie noch weiter aufsteigen?
Nein, das ist für mich auch gar nicht möglich und eigentlich auch nicht unbedingt
mein Ziel. Warum ist es nicht möglich?
Weil das geht von meiner Funktion her nicht.
Aha.
Ja.
Okay, also Sie werden nie Oberst im Generalstab?
Nein.
Okay. Aber wenn Sie jetzt vergleichen Ihre Erfahrungen Militär und bei Netzcourage, was fällt da am meisten auf?
Was am meisten auffällt, ist, dass im Militär gibt es immer noch Kontrollmechanismen, oder, wenn etwas nicht funktioniert. Und diese Kontrollmechanismen haben komplett in dem Verein gefehlt.
Soweit Domenico Girelli Giovanel. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind und über das berichtet haben. Letzter Musiktitel?
Major Tom von Peter Schilling.
Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Der neue Möbelmarkt Dogan. Heute Shopping-Sonntag.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.